Herzlich willkommen zurück bei Tuvas Talkline. Heute sprechen wir über das Thema Branchenstrukturanalyse und massiv um Forum im Antriebsstrang. Mein Name ist Martin Lührs und heute zu Gast habe ich den Experten für integrierte Produktentwicklung am Labor für Massivumformung, Nikolas Kopatz. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, Martin.
Nikolas, möchtest du vielleicht einmal kurz dich vorstellen?
Ja, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule Südwestfalen, jetzt seit über 5 Jahren. Ich hatte eine Ausbildung zum technischen Produktdesigner gemacht bei einem Automobilzulieferer, habe dann mein Studium da hinten angehängt im Bereich Maschinenbau, Fachrichtung Produktentwicklung, Konstruktion und im Master dann im Bereich integrierte Produktentwicklung. Aktuell bin ich am Labor für Massivumformung, dem LFM, über das Projekt Tuvas angestellt. Das Labor für Massivumformung hat langjährige Erfahrung in der Problemlösung technischer und organisatorischer Aufgabenstellungen bei umformenden Fertigungsverfahren. Und im Clustervorhaben Tuvas betreibt es einen Schaufensterstandort für den Bereich Südwestfalen, eine Region, in der eben eine Vielzahl von Massivumformern ansässig ist, hauptsächlich kleine mittelständische Unternehmen. Und das LFM beteiligt sich darüber hinaus eben auch an der Gesamtkonzipierung und dem Betrieb des Transformationshubs und versteht sich auch als aktiver Unterstützer der Unternehmen, um eben die notwendigen Transformationsschritte zu erkennen, dann einzuleiten und zu verstetigen.
Okay, du sagst jetzt, das LFM ist ja stark integriert in Tuvas und bei euch liegt auch die Verantwortung für die Branchenstrukturanalyse. Könntest du einmal zusammenfassen, was diese Branchenstrukturanalyse
ist? Also die Branchenstrukturanalyse ist eine Situationsanalyse zum Ist-Stand bezogen auf die Branche der Massivumformer. Aber eben auch die Unternehmen wie das Branchenumfeld schauen wir uns da genauer an. Also es ist eigentlich eine erweiterte Branchenstrukturanalyse. Wir schauen uns also an, wo die Unternehmen stehen, wie die Situation bei den Zulieferern aussieht, den OEMs, den Endkunden, aber auch gesetzliche Regularien, politische und technologische Entwicklung.
Okay, und für welche Unternehmen in diesen Branchen ist jetzt die Strukturanalyse interessant?
Natürlich in erster Linie für die Massivumformer, aber viele der Ergebnisse sind auch auf andere Branchen übertragbar, mehr allgemein gehalten. Unternehmen können diese Ergebnisse eben nutzen, um sich selbst ein Bild des Ist-Zustands zu verschaffen und daraus können diese eben dann die notwendigen Handlungsbedarfe für sich selbst eben ableiten.
Okay, und die Analyse im Gesamtkontext von dem Forschungsvorhaben Tuvas, wie ordnet sich das da ein?
Genau, intern verwenden wir die Ergebnisse insofern, dass wir eben als Transformationshub wissen müssen, welche Transformationsbedarfe bei den Unternehmen überhaupt bestehen. Nur so können wir passende Angebote erstellen, um eben bei der Transformation zu unterstützen. Die Branchenstrukturanalyse dient uns damit als Grundlage für spezifische Transferangebote. Dann haben wir noch weitere Tools, wie das Trendradar und Umfeldszenarien. Diese bauen auch auf der Branchenstrukturanalyse auf. Diese richten sich allerdings mehr auf die Zukunft, wohingegen die Branchenstrukturanalyse mehr auf die Gegenwart fokussiert. Und insgesamt bieten alle diese Tools, also die Branchenstrukturanalyse, das Trendradar und die Umfeldszenarien, dazu eben den Unternehmen Orientierung zu geben und das soll helfen, eben Handlungsbedarfe abzuleiten für sich selbst, für das Unternehmen.
Okay, wir haben jetzt gehört, wie das einzuordnen ist, für welche Unternehmen das interessant ist. Was sind denn konkrete Ergebnisse, die ihr herausgefunden habt? Nehmen wir beispielsweise das Wechselspiel Kunden, Unternehmen, Wettbewerb und Produkte. Was habt ihr da rausgefunden?
Genau, also wir haben hier zunächst einmal die Five Forces nach Porter angewendet. Und die Five Forces nach Porter ist ein Analyse-Tool, sage ich mal, wo mehrere Bereiche analysiert werden. Hier der Wettbewerb, Lieferanten, Kunden, Marktbarrieren und Substitute.
Könntest du uns vielleicht zu jedem dieser Bereiche ein Beispiel nennen, was ihr da so rausgefunden habt, einen interessanten Fact, der unsere Zuhörer interessieren könnte?
Im Bereich Wettbewerb haben wir festgestellt, dass 80% der Unternehmen weniger als 500 Mitarbeiter aufweisen, also relativ klein sind, also vergleichsweise klein. Der Wettbewerb ist also sehr vielfältig dadurch in der Branche, gleichzeitig aber auch flexibel und innovativ. Ja, bei den Lieferanten sieht es so aus, dass die Corona-Politik, aus der dieser resultierten eben erhöhte Rohstoffpreise und Lieferengpässe, diese Situation belastet die deutschen Unternehmen auch weiterhin. Im Bereich Kunden konnten wir feststellen, dass 50% der Kunden der Massivumformung aus dem Bereich der Straßenfahrzeuge kommen, die Nachfrage vermehrt nach E-Antrieben sich verlagert, setzt das die massiv umformenden Unternehmen unter Handlungsdruck. Wenn man eben Umsatzeinbrüche vermeiden möchte, muss man sein Produktportfolio entsprechend anpassen. Im Bereich Substitute ist es so, dass metallische Werkstoffe im Antriebsstrang nicht zu ersetzen sind. Einzigartigen Eigenschaften, wie zum Beispiel das Standhalten sehr hoher statischer und dynamischer Kräfte, selbst bei erhöhten Temperaturen, das macht metallische Werkstoffe in vielen Bereichen unersetzlich. Das gilt prinzipiell auch für den Elektromotor. Allerdings ist der Anteil massiv umgeformt bestimmter Bauteile hier im Vergleich zum Verbrenner deutlich geringer.
Okay, wir haben jetzt schon gehört, ihr habt euch angeschaut, Wettbewerb, Lieferanten, Kunden, Marktbarrieren, Substitute. Welche externen Einflüsse gibt es denn momentan, die auf die Branche wirken?
Übergeordnete Umfeld haben wir mittels einer PESTEL-Analyse analysiert und hier waren es die Felder Politik, Ökonomie, Gesellschaft, Technologie, Ökologie und Recht, die wir analysiert haben.
Also auch wieder 7 Handlungsfelder, die ihr euch angeschaut habt. Was war denn bei der Politik eine eurer Erkenntnisse?
Vielleicht eine offensichtliche, aber auch die wichtigste Erkenntnis ist, dass die deutsche Politik sich auf einem ideologischen Nachhaltigkeits- und Umweltkurs befindet. Die setzt dafür auch die unternehmerischen Interessen tendenziell eher hinten an. Man ist also politisch gewillt, Opfer zu bringen, um auf die Erreichung von Klimazielen hinzuwirken. Das ist so bei der Politik der wichtigste Fakt.
Und ökonomisch?
Ja, Steuern und Abgaben sind bekannterweise in Deutschland mit am höchsten europaweit, vielleicht auch weltweit. Daraus resultieren unmittelbar Wettbewerbsnachteile für den Produktionsstandort. Zusammen mit den enormen Energiepreisen führt das zu einer Situation, in der die Konkurrenzfähigkeit der heimischen Industrie unmittelbar gefährdet ist.
Okay, wir haben uns jetzt Politik und Ökonomie angeschaut. Was ist denn mit der Gesellschaft drumherum?
Ja, hier sieht es auch nicht unbedingt rosig aus. Der Fachkräftemangel ist ein allgemein bekanntes Problem. Aber die Lage verschärft sich hier nochmal. Mancherorts spricht man heute schon von einem allgemeinen Mitarbeitermangel und das auf allen Qualifikationsniveaus.
Und wir haben jetzt über die Gesellschaft gesprochen, aber Deutschland als Hochtechnologieland ist ja durchaus auch eine Marke. Wie sieht es bei der Technologie aus?
Bei der Herstellung von Stahl werden eben sehr große Energiemengen benötigt und dementsprechend viel CO2 emittiert. Möchte man den Carbon Footprint von Produkten der Massivumformung verbessern, so findet sich bei der Stahlherstellung mit der größte Stellhebel. Die Direktreduktion von Wasserstoff bietet hier eine große Chance als potenziell umweltfreundliches oder umweltfreundlicheres Verfahren. Noch besteht hier aber Forschungsbedarf, um es auch kostengünstig und im großen Maßstab anzuwenden.
Wir haben jetzt gerade schon angesprochen, ja, Carbon Footprint, wie sieht es mit der Ökologie aus?
Carbon Footprint ist ein Problem, um eben dem Klimawandel entgegenzuwirken, sind das Maßnahmen im technologischen Bereich. Wir müssen aber auch mit den Emissionen der Umwelt quasi auch auskommen. Hier haben wir eine konkrete, auch der Warenverkehr auf den Flüssen, der könnte in besonders heißen Sommern eben zum Erliegen kommen und das betrifft Waren wie Erze, Mineralölerzeugnisse, chemische Erzeugnisse und auch Energieträger. Massiv umformende Unternehmen würden die Auswirkungen ebenfalls auch zu spüren kriegen, da die Volumina des Warenverkehrs vom Fluss nicht ohne weiteres auf den Landweg verschoben werden können.
Okay, als letztes Umfeldfeld hattest du eben das Recht genannt. Welchen Einfluss gibt es hier auf die Unternehmen?
Unternehmen aus der energieintensiven Industrie, wozu die Massivumformer ja zählen, müssen sogenannte Energiemanagementsysteme vorweisen. Daraus resultiert natürlich ein unternehmischerer Nutzen, dass da so energetische Energieeffizienzpotenziale aufgedeckt werden können, wo man eben Energie einsparen kann. Nichtsdestotrotz handelt es sich hier aber wiederum um eine Zunahme der Bürokratie. Und diese allgemeine Tendenz zunehmender Bürokratie durch gesetzliche Regularien ist insgesamt eben zu erkennen und eben auch eher negativ für die Unternehmen zu bewerten, da das keine wertschöpfende Tätigkeit ist.
Okay, wir haben jetzt die verschiedenen Handlungsfelder kennengelernt, die auf die Unternehmen wirken, denen sie sich stellen müssen. Wie reagieren die Unternehmen auf die verschiedenen Felder?
Genau, wir haben hier eine Literaturrecherche durchgeführt. Wir werden im nächsten Schritt aber auch auf die Unternehmen direkt zugehen. Also das sind jetzt keine abgeschlossenen finalen Ergebnisse. Wir hatten hier die Bereiche Strategie, Prozess, Technologie, Kultur und Personal uns angesehen. Es ist so, dass im strategischen Bereich eben unternehmensübergreifende Allianzen gebildet werden oder auch schon vorhanden sind über Verbände, also Interessensvertretungen gegenüber der Politik, aber auch Bereiche, in denen gemeinschaftliche Forschung durchgeführt wird oder in der eben Initiativen gestartet werden, wie zum Beispiel die No Carbon Forging 2050 des Industrieverbands für Massivumformung. Hier möchte man eben herausfinden, was man bis 2050 alles machen muss oder auch schon konkrete Maßnahmen entwickeln, um den Punkt runterzukriegen, also auf Null. Im Bereich Prozesse ist es so, dass hier eben als Reaktion auf diese Lieferengpässe der Umstieg von Just-in-Time auf mehr Lagerhaltung natürlich zugunsten einer höheren Produktionssicherheit durchgeführt wurde. Technologisch ist es so, dass bekanntermaßen ja am Produktionsstandort Deutschland eben Wettbewerbsnachteile vorliegen. Diese wurden bisher immer über technologische Innovationen ausgeglichen. Hier ist man also wirklich stark. Das umfasst Bauteil, Prozess, Werkzeug und Maschinen. Maschinentechnologien. Damit kann oder konnte man Wettbewerbsvorteile schaffen, welche gegenüber den Wettbewerbsnachteilen in Deutschland, die ich an dieser Stelle kurz in erhöhten Herstellkosten zusammenfassen möchte, die sich bisher mindestens die Waage gehalten haben. Aber das ist natürlich mit zunehmendem Druck die Frage, ob sich das auch weiterhin die Waage hält oder ob man eben diese Wettbewerbsvorteile insgesamt darüber aufrechterhalten kann. Kulturell ist es so, dass die Branche durchaus innovativ ist. Das hatten wir ja gerade. Aber die Unternehmen der massiven Formung gehören eben der energieintensiven Branche an. Und möchte man wirklich nachhaltig werden mit einem CO2-Fußabdruck gleich null, dann muss man sich quasi neu erfinden. Das geht also weit über inkrementelle Innovationen hinaus. Die dafür erforderliche kulturelle Fähigkeit zur Veränderung findet man vielleicht allenfalls bei Startups aus dem Silicon Valley. Ja, im Personalbereich ist es Wandel vom Käufer zum Verkäufermarkt stattfindet. Es sind also mehr und mehr die Unternehmen, welche um die potenziellen Mitarbeiter buhlen, als die potenziellen Mitarbeiter um die Arbeitsplätze. Es ist deshalb zu beobachten, dass eben die Unternehmen darauf eben ihr Jobangebote attraktiver gestalten, zum Beispiel durch verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Weiterbildungsmöglichkeiten, proaktive Gesundheitsvorsorge, wie etwa die Übernahme der Kosten für das Fitnessstudio.
Okay, wir haben jetzt sehr, sehr viel gehört. Ihr habt drei verschiedene Analysen gefahren, wo ihr euch Unternehmen anschaut, das Umfeld der Unternehmen und auch wie diese darauf reagieren. Ist damit die Branchenstrukturanalyse abgeschlossen?
Nein, die Branchenstrukturanalyse ist ein lebendes Dokument und wird fortlaufend aktualisiert, da sich auch das Umfeld ständig verändert. Zudem basieren die Ergebnisse, die jetzt vorgestellt wurden, im Wesentlichen auf Literaturrecherchen und auf Informationen von Fachverbänden. Tiefere Einblicke werden wir im nächsten Schritt durch den direkten Austausch mit Unternehmen erhalten. Das steht als nächstes an.
Zu Beginn hattest du ja schon mal gesagt, dass die Branchenstrukturanalyse auch beim Forschungsprojekt TUVAS intern genutzt werden soll. Was genau haben wir damit vor?
Innerhalb von TUVAS hilft uns die Branchenstrukturanalyse, eben bedarfsgerechte Angebote zu erstellen. Jeder Projektpartner bringt unterschiedliche Kompetenzen ein und wir möchten mit unserem Know-how nicht wahllos irgendwelche Workshops und Informationsmaterialien kreieren, sondern bedarfsgerecht genau das, was die Unternehmen brauchen, damit diese die Transformation in eine erfolgreiche Zukunft leichter bewerkstelligen können. Die Branchenstrukturanalyse hilft uns da, die Ausgangslage der Unternehmen, ihrer Beschäftigten aus dieser speziellen Perspektive zu verstehen. Und das ist eben die Voraussetzung dafür, dass wir passgenaue Transferangebote entwickeln können.
Nikolas, du hast uns jetzt schon einigen Einblick gegeben in die Branchenstrukturanalyse. Möchtest du unseren Zuhörern zum Abschluss noch etwas sagen?
So, als nächstes steht ja, wie ich es gerade ausgeführt habe, der direkte Austausch mit den Unternehmen an. Hier möchten wir gerne um Beteiligung bitten. Also wer interessiert ist, hier mit uns in den Austausch zu gehen über diese vergleichsweise groben Informationen jetzt in diesem Podcast hinaus, über die Chancen und Risiken aus dem Umfeld, aber eben auch über die Stärken und Schwächen mit der Unternehmen zu unterhalten. Da können Sie uns gerne direkt kontaktieren über die Website tuvas-hub.de.
Auf der Internetseite wird dann auch in Kürze die Branchenstrukturanalyse erscheinen, wo dann die detaillierten Informationen zu finden sein werden. An dieser Stelle vielen Dank, Nikolas, für deine Einblicke in die Branchenstrukturanalyse und deine Zeit. Und Ihnen, liebe Zuhörer, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.